Wir werden in jedem Fall heute Abend Gelegenheit haben, im Anschluss an dieses Thema Fragen zu stellen. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon etwas notiert als Frage. Vielleicht kommen Fragen bei dem Thema heute Abend. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle Fragen beantworten kann, aber soweit das Wort Gottes etwas dazu sagt, dann können wir gemeinsam die Bibel aufschlagen und können uns hier Antwort von Gott holen. Wir haben heute Abend als Fortsetzungsthema das Gebet, das Verheißungsgebet, über das wir schon gehört haben. A, alles bitten, B, bewusst glauben, C, Christus im Voraus danken. Diejenigen, die dieses Thema noch nicht gehört haben, für die liegt ein Blatt bereit, hinten auf dem Tisch, damit man sich das mit nach Hause nehmen kann und hat es dann schwarz auf weiß gedruckt vor sich. Wir haben eine Möglichkeit, als sterbliche Menschen nicht nur mit Gott zu sprechen, sondern wir dürfen auch ihm unser Herz ausschütten, brauchen uns nicht zu schämen. Und er will uns beschenken mit Siegen, die nur er geben kann. Als ich auf einer großen archäologischen Studienreise war und wir kamen in die Stadt Beirut, da war zum ersten Mal wieder Gelegenheit, mit dem Ausland zu telefonieren. Da hatten wir einen Reiseteilnehmer, der beheimatet war in Kalifornien und er wollte unbedingt mit seiner Freundin sprechen. Und wir haben ihn ermutigt, auf die Post zu gehen, aber er wollte das lieber bequem haben und hat vom Hotel aus telefoniert. Und dann kam er doch schockiert zurück. Er musste für dieses Gespräch 100 amerikanische Dollars bezahlen. Das waren damals 300 Mark. Er sagte, das war das teuerste Gespräch, was ich je geführt habe. Ich hatte keine Ahnung, dass es so teuer sein wird, aber ich hatte Sehnsucht, die Stimme meiner Freundin zu hören. Ich freue mich, dass es eine himmlische Telefonnummer gibt, die wir jederzeit anrufen können, bei Tag und bei Nacht. Wir brauchen kein Geld bezahlen, es ist nie besetzt. Wir können die längsten Gespräche führen und wir haben am anderen Ende einen allmächtigen Gott, der gerne Gebete erhört. Es gibt Gebete, die Gott jederzeit gern erhört, weil er uns nicht leiden sehen will. Es gibt besondere Gebete in besonderen Notsituationen, wo uns ebenfalls erhört, wenn es seinen Namen ehrt. Vielleicht ein kleines Erlebnis. Ich bekam einen Telefonanruf und da meldete sich ein Glaubensbruder und er sagte, Bruder Hasel, ich muss unbedingt mit dir ein längeres Seelsorgegespräch führen. Ich bin 150 Kilometer von dir entfernt jetzt zur Kur. Können wir einen Termin vereinbaren? Wir haben einen Termin vereinbart und dann stellte sich anschließend heraus, dass ich diesen Termin gar nicht einhalten kann, weil etwas Dringendes dazwischen kam. Jetzt hatte ich von dem Bruder nur den Namen. Ich wusste auch, in welchem Ort er ist. Ich wusste nicht, wo er untergebracht war. Gar nichts. Am Sonntag früh wollten wir uns treffen. Es war Freitag und ich habe mir Gedanken gemacht, was soll ich tun, wenn der Bruder kommt und ich bin nicht zu Hause, fährt er die ganze Strecke umsonst und er wird bitter enttäuscht sein. Und dann fiel mir ein, dass ich beten kann. Und so habe ich dann am Freitagabend gebetet. Natürlich braucht man eine Verheißung für solch eine Situation, man muss ja Gott beim Wort nehmen. Und so habe ich die Verheißung genommen, Matthäus 28, der letzte Vers oder Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und zwar ein ganz kurzes Gebet. Großer Gott, ich habe eine Verabredung getroffen, ich kann die Verabredung nicht einhalten. Der Glaubensbruder will kommen und ich bin nicht zu Hause. Du bist der Einzige, der den Glaubensbruder so beeindrucken kann, dass er vorher doch noch einmal anruft. Ich bitte dich, beeindrucke ihn, dass er vorher noch einmal anruft. Ich glaube, dass du das tun kannst, denn du hast versprochen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich überlasse es dir, wie du das machst und wann du das machst. Aber ich will dir jetzt schon dafür danken, dass er angerufen hat. Amen. Als wir am Sabbatmittag vom Gottesdienst nach Hause kamen, klingelte das Telefon. Und ich sagte zu meiner Frau, das ist sicherlich der Bruder. Und wer war's? Der Bruder hat angerufen. Er sagt, Bruder Hasel, ich bin innerlich sehr unruhig geworden. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Steht der Termin? Können wir uns treffen oder nicht? Ich sagte, weißt du, ich habe gebetet. Und Gott hat das Gebet erhört. Ich kann den Termin nicht einhalten. Wir müssen einen neuen Termin vereinbaren. Eine besondere Notsituation. Gott hat geholfen. Ich erzähle das zur Ehre Gottes. Ich muss hier einiges Wichtige erwähnen, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Man kann auch aus verkehrten Beweggründen beten. Dann kann Gott dieses Gebet nicht erhören. Wir haben einige Texte in der Bibel, wir können heute Abend nicht alle aufschlagen, aber wir schlagen zum Beispiel auf Johannes Kapitel 14, Vers 13. Johannes 14, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 13 und Vers 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Bei einer Gebetserhörung geht es in erster Linie darum, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Wir denken sehr oft an unseren persönlichen Vorteil. Man kann auch als gläubiger Mensch aus verkehrten Beweggründen beten. Und letzten Endes kann uns nur der Geist Gottes die Augen öffnen, wenn es der verkehrte Beweggrund ist. Und ich denke hier an ein sehr dramatisches Ereignis, ein Erlebnis, ein ungewöhnliches Erlebnis von einer gläubigen Frau. Sie war tiefgläubig und ihr Mann wollte von Glauben, von Bibel, von Religion, von Gott absolut nichts wissen. Er war überhaupt nicht zugänglich. Und nun hat diese gläubige Frau für ihren Mann Tag ein, Tag aus gebetet. Sie hat gebetet, lieber Gott, ich bitte dich, bewege das Herz meines Mannes und schenke ihm doch ein großes Verlangen, dass er Fragen stellt und Sehnsucht hat, dich und dein Wort kennenzulernen. Und diese gläubige Frau hat über Jahre gebetet. Ich denke, es waren 12 Jahre. Und Gott hat dieses Gebet nicht erhört. Und sie hat sich gefragt, lieber Gott, warum nicht? Ich bete doch für meinen Mann, dass er zum Glauben kommt. Und sie hat dann ein Buch gelesen. Und bei dem Lesen dieses Buches hat der Geist Gottes dieser Frau verständlich gemacht, dass sie eigentlich aus einem selbstsüchtigen Beweggrund betet. Sie musste sich eingestehen, und es war für sie eine erschütternde Erkenntnis, es geht mir gar nicht in erster Linie um die Bekehrung meines Mannes, dass mein Mann zum Glauben kommt, mir geht es eigentlich um meine Bequemlichkeit. Wenn mein Mann gläubig wird, dann wird er mich am Tisch nicht mehr verspotten, wenn ich bete. Wenn mein Mann zum Glauben kommt, dann kann er mich mit dem Auto mit in den Gottesdienst nehmen. Wenn mein Mann zum Glauben kommt, dann werden wir zu Hause nicht mehr so viele Probleme und Schwierigkeiten haben. Das war ihr eigentlicher Beweggrund, sie wollte ein bequemes Leben haben. Und als ihr das bewusst wurde, dass sie hier aus selbstsüchtigen Beweggründen betet, hat sie diese Sünde an diesem Tag zum ersten Mal Jesus laut bekannt. Man hat gesagt, Herr Jesus, ich bin erschüttert. Ich wollte ein bequemes Leben haben und habe um die Bekehrung meines Mannes gebetet. Mir wird bewusst, dass es gar nicht um meine Bequemlichkeit geht. Mir geht es darum, und ich habe erkannt, wenn mein Mann zu dir, Herr Jesus, nicht Ja sagt, kannst du ihn nicht retten. Und ich wünsche nichts sehnlichster, als dass du ihn rettest für die Ewigkeit, dass er zum Glauben kommt. Und meine Vorteile, meine Bequemlichkeit soll nicht mehr im Vordergrund stehen. Herr Jesus, vergib mir diese Sünde, diesen Egoismus. Und dann hat sie wieder gebetet, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, nicht um meine Bequemlichkeit willen, nicht um meines Vorteils willen, sprich das Herz meines Mannes an. Keiner kann's tun als du. Und Und an diesem Abend kam der Mann nach Hause und die Frau dachte, sie hört nicht richtig. Der Mann sagte zum ersten Mal, du liest doch jeden Tag in der Bibel. Würdest du mir heute Abend etwas aus der Bibel vorlesen? Die Frau hat sich glücklich geschätzt. Sie hat ihrem Mann vorgelesen. Und du betest doch. Bitte bete. Und das war die Wende. Wir wissen nicht, warum Gott dieses Gebet so schnell erhört hat. Aber dieser Mann kam zum Glauben. Nachdem das Gebetshindernis, Selbstsucht und Egoismus und eigener Vorteil in diesem Fall beseitigt war. Man kann also aus verkehrten Beweggründen beten. Und wenn wir hier über dieses Verheißungsgebet sprechen, alles bitten, bewusst glauben, Christus im Voraus danken, dann kommt immer die Frage auf, ja, dann kann ich ja auch für meine Angehörigen beten, für meine Familie, dass sie zum Glauben kommt. Natürlich dürfen wir Fürbitte einlegen. Und wir beten jeden Tag. Wir haben für unsere Kinder gebetet von dem Augenblick an, als wir gewusst haben, dass sie unterwegs sind. Eigentlich schon vorher. Lieber Gott, wenn du uns ein Kind schenkst, dann schenke Gnade, dass es gläubig ist, dass es den guten Weg geht. Lass uns gute Eltern sein. Schenk uns gute Kinder. Lass uns ihnen den richtigen Weg zeigen können. Aber Gott respektiert die Entscheidung eines Menschen. Wir haben einen freien Willen. Er wird niemanden zum Glauben zwingen. Das ist das eine. Es werden nur die errettet, die sich freiwillig für Jesus Christus entscheiden. Auf der anderen Seite hat der Heilige Geist Möglichkeiten, und das muss ich mir einmal von ihm persönlich erklären lassen, das wird mich sehr interessieren, dass er Menschen ansprechen kann in seiner Gottesliebe, ohne dass er sie zwingt und dass der Mensch von sich aus dann den Weg einschlägt und zu Gott kommt. Aber es gibt in der Bibel eine großartige Verheißung, wenn es um die Kinder geht. Und so habe ich hier Jesaja Kapitel 49 aufgeschlagen. Und in meiner Bibel stehen hier am Rand neben diesem Text die Namen unserer Kinder. Und es steht auch das Datum dabei, wann ich, an welchem Tag ich für unsere Kinder mit Namen gebetet habe, dass Gott sie rettet für das bessere ewige Leben. Ich lese den Text zunächst so, wie er da steht, und lese dann zwei andere Übersetzungen, die den entscheidenden Teil des Textes besser formulieren. Jesaja 49, Vers 25. So aber spricht der Herr, nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden, und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Es geht hier um den letzten Teil in besonderer Weise. Ich habe mir an den Rand dieses Textes zweimal ein V geschrieben, zweimal eine Verheißung. Der letzte Satz wird bei Menge so übersetzt. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und ich will deine Kinder retten. Das gefällt mir. Das ist ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Oder die gute Nachricht übersetzt den letzten Satz so, ich selbst kämpfe gegen deine Feinde, ich selbst werde deine Kinder befreien. Gott ist es ein Kleines, die Herzen unserer Kinder so zu bewegen, dass sie den guten Weg einschlagen. Nun, wir möchten manchmal über Nacht die Erfolge sehen. Aber Gott zwingt keinen Menschen gegen seinen Willen. Andererseits kann er Menschen beeinflussen. Durch den Heiligen Geist, durch seine Gottesliebe. Und so dürfen wir für unsere Kinder beten. Und am Rand dieses Textes steht in meiner Bibel stehen drei Namen. Wir haben drei Kinder. Und es steht das Datum dabei, wann ich besonders als Vater für sie gebetet habe. Und ich habe das bewusst Jesus übergeben. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast uns den Frank geschenkt, du hast uns die Jutta geschenkt, du hast die Bettina geschenkt. Ich habe nicht für alle drei zu gleicher Zeit gebetet. Herr Jesus, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du unseren Kindern gnädig bist. Lass mich ein guter Vater sein. Und da, wo ich versagt habe, verzeih es mir und offenbare es mir. Aber ich bitte dich, rette unsere Kinder. Wie du das machst und wann du das machst, das überlasse ich dir. Ich glaube, dass du unsere Kinder retten kannst. Und ich will dir im Glauben jetzt schon dafür danken, dass du das getan hast. Ich muss zur Ehre Gottes bekennen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Ich finde, das ist ein großartiger Text. Ich will hier noch ein Erlebnis erzählen, das uns zeigt, ich erzähle das zu Ehre Gottes, welche Möglichkeiten wir haben mit dem Verheißungsgebet. Da war in irgendeiner Gemeinde folgende Situation. Ein Ehepaar und eine unverheiratete Schwester. Und die unverheiratete Schwester hat mit dem Glaubensbruder dieses Ehepaares, dieses Mannes, ein Verhältnis gehabt. Die ganze Gemeinde hat es gewusst. Und alle haben sie gelitten. Und wer immer mit der Schwester gesprochen hat, dem hat die Schwester bekannt, ich weiß, dass es Sünde ist. Aber ich bin total verliebt. Ich kann mir nicht helfen. Ich würde gern Schluss machen, aber das geht nicht. Meine Gefühle sind stärker als das, was mir der Verstand sagt und was im Wort Gottes steht. Und wer mit dem Bruder gesprochen hat, der hat dasselbe Bekenntnis abgelegt. Ich weiß, dass es Sünde ist, aber ich bin total verliebt. Und so war also dieses ehebrecherische Verhältnis. Ich habe über dieses Thema gesprochen in dieser Gemeinde und ich wusste von der Angelegenheit gar nichts. Und die beiden haben das gehört, welche Bewandtnis es hat, mit dem Verheißungsgebet alles bitten, bewusst glauben, Christus im Voraus danken. Und als ich die erste Stunde über dieses Thema gehalten hatte, ging diese junge Schwester an diesem Abend nach Hause und hat sich niedergekniet und hat zum ersten Mal über ihr Problem zu Gott gesprochen und hat ihm bekannt, lieber Gott, Herr Jesus, ich bin eine große Sünderin, ich bin eine Ehebrecherin, ich bin in eine andere Ehe eingebrochen. Ich muss dir bekennen, ich weiß, dass es Sünde ist, aber ich bin so schrecklich verliebt, ich kann mir allein nicht helfen. Ich bitte dich, vergib mir diese Sünde. Und jetzt bitte ich dich um noch viel mehr. Herr Jesus, du bist der Einzige, der mich von dieser inneren Liebesbindung befreien kann. Bitte nimm mir diese innere Liebesbindung, dieses Verliebtsein zu diesem verheirateten Mann weg. Ich glaube, dass du der Einzige bist, der das tun kann. Und heute Abend bitte ich dich darum, dass du das tust. Und im Glauben will ich dir danken, dass du mich von dieser Liebesbindung an diesen verheirateten Mann freigemacht hast. Und dann hat sie Amen gesagt. Und nachdem sie dieses Gebet gebetet hatte, stellte sie fest, ich bin frei. Sie ging zum Telefon und hat den Mann angerufen. Und hat ihm am Telefon mitgeteilt, ich bin nicht mehr in dich verliebt. Jesus hat mich frei gemacht. Ich mache heute Abend Schluss. Der Mann hatte mit allem gerechnet. Und er hatte gesagt, das kann ich nicht verstehen. Du hast mir immer gesagt, wenn ich einmal Schluss mache, dann wirst du dir das Leben nehmen. Jetzt machst du Schluss und sagst, du bist nicht mehr verliebt. So etwas gibt es ja überhaupt nicht. Dann sagte diese unverheiratete Schwester zu diesem Glaubensbruder, zu diesem Mann, du hast das Thema gehört, dass Gott Gebete erhört. und ich habe nach dem Verheißungsgebet gebetet. Und ich habe gebetet, dass er mir diese Liebesempfindungen dir gegenüber wegnimmt, weil das eine verbotene Liebesempfindung ist, die Gott nie gutheißen kann. Ich bin in deine Ehe eingebrochen. Wir sind Ehebrecher. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Und er war mir gnädig und er hat mein Gebet erhört. Und du kannst genauso beten wie ich und dann wirst du auch frei. Ich finde, es gibt Situationen, in die wir hineinkommen können und wir stellen fest, wir schaffen es alleine nicht. Gott hat keinen Gefallen, dass wir in solchen Situationen leben und Schaden nehmen und Schaden anrichten. Gott hat versprochen, dass er uns helfen kann und dass er uns augenblicklich hilft. Und wir können uns die Siege bei Jesus abholen, die er uns gerne schenken will. Und es gibt mehr Siege im Leben, wie ich jemals in meinem Leben beanspruchen kann. Nun muss ich noch ein Prinzip erklären. Man kann den Teufel entmutigen. Ich freue mich, dass es diese Möglichkeit gibt. Es ist nicht so, wenn ich gebetet habe, meinetwegen, ich habe mich schrecklich geärgert. Mancher ist hier stark zum Ärgern veranlagt. Ein anderer hat ein anderes Problem. Oder es gibt sonst irgendeine Schwierigkeit und ich bete jetzt, Herr Jesus, nimm mir das weg und Jesus nimmt mir das weg, dass ich dann unbedingt für alle Zeiten frei bin. Jesus schenkt mir einen Sieg, aber der Teufel steht schon an der Ecke und nimmt mir diesen Sieg ab. Und dann ist gewöhnlich die Enttäuschung grenzenlos. Das darf nicht sein, ich war frei und jetzt ist das alte Problem wieder da. Und dann kommt sofort die Entmutigung. Aha, also ich bin ein Kind Gottes zweiter Klasse. Bei mir funktioniert das nicht so, um mal diesen technischen Ausdruck zu gebrauchen. Und dann lässt man alles sausen und vergisst alles. Ich praktiziere das auch, dass ich den Teufel entmutige. Wenn ich dieses Prinzip erkannt habe, für eine bestimmte Situation, in die ich vielleicht öfters komme, und der Teufel nimmt mir den Sieg ab, gar kein Problem. Ich kann sofort neu beten. Und Jesus schenkt mir beim zweiten Gebet sofort den zweiten Sieg. Und wenn der Teufel mir am selben Tag das dritte Mal den Sieg abnimmt, gar kein Problem. Ich kann zu Jesus kommen und er macht mich frei. Und wenn er 10-mal kommt, der Teufel, und macht mir das Leben schwer, wie ein Straßenräuber, wenn einer Geld auf der Bank abgehoben hat, was tut's, wenn er 1.000 Mark abgenommen bekommen hat und er hat 100.000 Mark auf dem Konto? Er kann sich jederzeit wieder 1.000 Mark abholen. Er ist zwar 1.000 Mark ärmer geworden. Wenn der Teufel dann feststellt, dass er bei mir in dieser Sache nichts ausrichten kann und sagt er sich, so stelle ich mir das vor, das ist pure Zeitverschwendung, dem da ständig das Leben schwer zu machen, der holt sich ja einen Sieg nach dem anderen von Jesus ab. Den kann ich in der Angelegenheit zufrieden lassen. Aber dann kommt er mit Sicherheit mit einer anderen Situation, bis ich begriffen habe, hier kann ich ja auch beten. Ich freue mich, dass Jesus der absolute Sieger ist. Manchmal ist das sehr hartnäckig. Ich habe eine hartnäckige Situation in meinem eigenen Leben erlebt. Ich fuhr in Mainz und hatte ständig rote Welle, nicht grüne Welle. Und da fuhr vor mir ein Auto mit einem ellenlangen Aufkleber hinten in der Rückscheibe. Aber das war ein ungewöhnlicher Aufkleber. Das war alles aneinander gedruckt, nicht einzelne Worte. Und so neugierig, wie ich nun mal bin, ich wollte unbedingt herausbekommen, was da auf diesem ellenlangen Aufkleber draufsteht. Nach der 5. Ampel hatte ich es geschafft. Das war eine Anrufung des Teufels. Ich war dermaßen schockiert über diese Teufelsanrufung, dass ich gedacht habe, ja, warum hast du dir jetzt so große Mühe gegeben? Das wäre ja besser gewesen, du hättest diesen Satz nie gelesen. Aber jetzt hatte ich ihn gelesen. Und der Satz ging mir im Kopf herum. Und ich dachte mir, das soll mich nicht belasten. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben, noch nicht einmal durch solch einen Satz, der mir jetzt durch den Kopf geht. Und was habe ich genommen? Die Verheißung, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und ich habe während des Autofahrens, der ist dann abgebogen, aber es war weiterhin rote Welle, an jeder Ampel musste ich halten und ich hatte Zeit zum Beten, vor der Ampel und während dem Autofahren. Und dann habe ich zum ersten Mal gebetet, Herr Jesus, da wird der Teufel angerufen, das hat sich mir eingeprägt. Bitte nimm mir diesen Satz weg, das Gedächtnis an diesen Satz. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube, dass du mich frei machen kannst, nimm es mir weg. Und ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Und was war? Der Satz war immer noch da. Oh, dachte ich mir, das ist ja interessant. Geschwister, ich habe 5-mal hintereinander gebetet. Und dann war es weg. So gründlich weg, dass ich mich heute noch nicht mehr dran erinnern kann. Ich bin so froh. Was würde ich machen, wenn ich nicht gebetet hätte? Dann würde mir der Satz immer noch im Kopf rumgehen. Aber ich will nicht belastet sein. Ich weiß nicht, warum der Teufel mir das Leben so schwer gemacht hat. In der Sache war er hartnäckig. So hartnäckig war er noch nie. Ich will hier eins erwähnen. Wir müssten 1 Stunde Zeit haben. Die haben wir leider nicht. Aber es gibt ein Problem. Für viele Menschen, über das in der Regel nie gesprochen wird. Weder, wenn jemand allein ist, noch wenn er verheiratet ist. Stichwort Selbstbefriedigung. Und ich weiß, wie viele Seelsorgegespräche ich habe, wo Menschen zu mir kommen, liebe Menschen, gläubige Menschen, Männer, Frauen, Jungs, Mädchen, die sagen, die Selbstbefriedigung. Was kann ich tun, damit es endlich aufhört? Da kann man auch dieses Prinzip anwenden, aber da muss man noch einige andere Dinge beachten. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Ich wollte das hier nur erwähnen. Lass dich nicht entmutigen. Der Herr Jesus kann auch hier den Sieg schenken. Und wenn er den Sieg schenkt, dann bedeutet das, dass es nicht in Ordnung ist. Denn wenn es in Ordnung wäre, dann braucht er keinen Sieg schenken. Gebetshindernisse. Es gibt eine Situation, die wirklich dramatisch ist, wenn Menschen gar nicht beten können. Was mag da die Ursache sein? Aufgrund einiger Gespräche, die ich hier geführt habe, sehe ich mich veranlasst, über diesen Bereich kurz zu sprechen, obwohl das gar nicht vorgesehen war. Wir schlagen im Alten Testament im 5. Buch Mose, Kapitel 18, auf und lesen dort von Vers 9 bis Vers 14. 5. Buch Mose, Kapitel 18, von Vers 9 bis Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Diese Dinge, die nur Oberbegriffe sind, werden hier als Gräuel bezeichnet. Das sind besonders schwere Sünden, aus 3 Gründen. Wer hier die Hilfe sucht, lässt sich nicht von Gott helfen, sondern von seinem Gegenspieler. Punkt 1. Punkt 2, wenn ich Gott anrufe und ihn um Hilfe bitte für eine bestimmte Situation, dann hilft er mir gerne, weil er ein Gott der Liebe ist. Und seine Hilfe kostet nichts. Ich muss nur glauben. Wenn ich die Hilfe bei seinem Gegenspieler suche, dann fordert er immer einen Preis. Und der Preis ist negativ. Damit will er mir das Leben schwer machen, will mich ruinieren. Das Dritte, es ist gar nicht notwendig, dass ich selbst mit diesen Dingen zu tun habe. Wenn es meine Eltern praktiziert haben, die Großeltern oder die Urgroßeltern, dann kann der Gegenspieler Gottes, Satan, in meinem Leben noch einen Preis fordern und mir das Leben schwer machen. Und das ist eine tragische Angelegenheit. Ich kann hier aus eigenem Erleben berichten. Ich habe sehr gläubige Eltern. Ich habe mit diesen Dingen nie zu tun gehabt. Aber ich war gequält. Ich will wenigstens zwei Dinge erwähnen. Ich hatte als Junge, als kleiner Junge, auch noch, als ich älter war, schreckliche Angstzustände, wenn es dunkel wurde oder wenn ich in den Keller musste. Und wenn ich abends ins Bett ging, dann hatte ich immer das Empfinden, dass immer noch irgendjemand im Zimmer. Meine Mutter wusste um diese Angst. Sie hat jeden Tag mit mir gebetet. Um das andere wussten meine Eltern nicht. Ich hatte Selbstmordgedanken. Und dass ich überhaupt noch am Leben bin, da war Gott gnädig. Ich wollte mir dreimal das Leben nehmen und Gott hat die Hand dazwischen gehalten. Und ich habe immer gesagt, Gott, du bist gläubig, du liest die Bibel, du bemühst dich alles zu tun und dir geht's so dreckig. Und ich habe keine Antwort gehabt und ich war gequält. Über Jahre hinweg, bis ich dann ein Buch gelesen habe, das habe ich sehr interessant empfunden, habe es weggelegt, habe alles vergessen. Und dann wurde ich eines Tages hellhörig, als mein Vater berichtete, was seine Eltern, also meine Großeltern, praktiziert haben, bevor sie gläubig wurden. Sie waren auch gläubig, aber nicht bibelgläubig, sie waren katholisch. Der Großvater konnte den Brand löschen. Wenn sich jemand verbrannt hatte, dann gingen sie nicht zum Arzt. Der Großvater hat laut den Vaterunser gebetet, hat ein leises Gebet gebetet, von dem ging die Wirkung aus, blies über die Brandwunde, die Schmerzen waren sofort weg und die schlimmsten Brandwunden heilten ab innerhalb von 3 Tagen fast ohne Narben. Und als mein Bruder und ich vor 2 Jahren in der Heimat meines Vaters waren, haben wir Angehörige getroffen. Mit dem Namen Hasel. Und haben uns über diese Situationen unterhalten. Und dann sagte uns diese Familie, wir haben 2 Ärzte, die das selber praktizieren können. Brandlöschen bei schweren Verbrennungen. Aber das ist eine Gräuelsünde, weil hier nicht Gott hilft, sondern der Gegenspieler. Und die Großmutter konnte gesund beten bei Rachitis. Dann habe ich meine Mutter gefragt. Ihre Großmutter konnte aus der Hand die Zukunft lesen. Sie hat das Tischrücken praktiziert. Sie hat sich mit Wahrsagerei, Horoskopen beschäftigt. Dann war mir klar, der Teufel fordert in meinem Leben noch die Preise. Ich war der Gequälte. Dann bin ich den Weg der Befreiung gegangen. Und ich habe hinten Blätter ausliegen, die sich nachher jeder mitnehmen kann. Der Weg der Befreiung besteht aus 3 Schritten. Der erste Schritt, ich muss Jesus Christus ein lautes, namentliches Sündenbekenntnis ablegen, all der Sünden, die ich noch nie in meinem Leben laut bekannt habe. Warum laut? Ich habe bis dahin immer leise gebetet. Abends, Herr Jesus, sei mir gnädig, vergib mir meine Sünden. Aber wer frei werden will, der erlebt keine Befreiung. Jede Sünde hat die Eigenschaft, im Verborgenen bleiben zu wollen. Sie bildet in meinem Leben ein Sündengeheimnis. Und solange es in meinem Leben ein bewusstes Sündengeheimnis gibt, kann der Gegenspieler Gottes in meinem Leben Preise fordern. Nun steht hier in Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die katholische Bibelübersetzung gibt es noch etwas besser wieder. Sie sagt, wer seine Sünden leugnet, dem gelingt's nicht. Sie sagt nicht, wer seine Sünden leugnet, wer seine Sünden still verheimlicht, der hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Das stille Verheimlichen. Wenn ich die Sünde laut mit Namen nenne, kommt sie mir über die Lippen und das Sündengeheimnis wird gebrochen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Blatt Papier genommen und habe mir alle Sünden aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, an die ich mich erinnern konnte. Die anderen kann man ja nicht aufschreiben. Die ich Jesus noch nie laut bekannt habe, und das war eine lange Liste. Und jetzt bekenne ich. Dann kam das Schwerste, was ich je gemacht habe in meinem ganzen Leben. Ich habe die Sünden laut bekannt. Laut, einzeln. Ich habe bei jeder Sünde gesagt, Herr Jesus, tut mir leid. Ich bitte dich, vergib's mir. Ich habe gesagt, da war ich neidisch. Und. Wir wollen ja immer eine reine Weste haben. Wir machen uns vor, wir sind anständige Menschen. Wem kommt schon eine Sünde über die Lippen? Ich teile Jesus keine Neuigkeiten mit, der weiß es ohne dies. Aber so wird das Sündengeheimnis gebrochen. Und ich praktiziere das heute noch. Wenn mir eine Sünde einfällt, vor 10 Jahren, manchmal erinnert mich der Heilige Geist, dann bekenne ich sie sofort laut. Und wenn etwas gewesen ist am selben Tag, was nicht in Ordnung war, bekenne ich das Jesus sofort laut. Ich will nicht, dass der Teufel wieder Gewalt über mich gewinnt. Der zweite Schritt der Befreiung, ich muss Jesus mein Leben übergeben. Zu 100%. Totale Lebensübergabe. Herr Jesus, du sollst ab jetzt der Herr in meinem Leben sein. Du sollst es sein. Das ist auch nicht so leicht, wie man sich das denkt. Ich hatte mein Leben zu 95% übergeben. Ich habe 5% ausgeklammert. Warum? Ich wusste, als Prediger werde ich versetzt. Und es hätte ja sein können, ich werde irgendwo hin versetzt, wo ich nicht gern hingehe. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, da musst du doch Verständnis haben, dass ich da mal Nein sagen darf. Und ich hatte die ängstliche Vorstellung, ich muss irgendwo hingehen, wo ich nicht gern hingehe. Verkehrte Gottesvorstellung. Ich habe 3 Wochen gekämpft, ob ich mein Leben zu 100% übergeben soll. Bei dir ist es vielleicht ein anderes Problem. Vielleicht die Lieblingssünde, die dir Spaß macht. Du weißt, es ist nicht in Ordnung. Wir hängen dran. Aber dann habe ich die Lebensübergabe vollzogen. Und nachdem das jetzt 20 Jahre her ist, 30 Jahre, kann ich mein Leben überblicken und weiß, ich bin versetzt worden, bin überall gern hingegangen. Wenn ich Bedenken hatte, haben wir gebetet. Ist das Thema morgen Abend, wie erfahre ich den Willen Gottes? Ist es dein Wille oder ist das Menschenmachwerk? Und wir sind überall mit Freuden hingegangen, haben uns wohlgefühlt. Gott ist kein grausamer Gott. Er erwartet nicht, dass ich was tun muss, wozu ich mich innerlich zwingen muss. Und der dritte Schritt, die Absage an den Teufel. Und wenn man selbst nie etwas gemacht hat, dann muss man den Vertrag kündigen, den die Vorfahren mit dem Teufel geschlossen haben. Ich kann mitempfinden aus eigenem Erleben, wenn jemand Selbstmordgedanken hat. Ich habe sie selbst gehabt. Ich weiß, wie Menschen zum Mut ist, die durch Angstzustände gequält werden. Ich hatte sie selber, aber ich habe sie nicht mehr. Jesus hat mich frei gemacht. Der Teufel fordert Preise. Im seelischen Bereich, im körperlichen Bereich. Die schlimmsten Preise sind, wenn jemand auf das Teufelsgebiet gekommen ist, dass er nicht mehr beten kann. Dass er kein Interesse hat für das Wort Gottes. Dass er blockiert ist. Liebe, nette Menschen. Man kann sich mit ihnen so gut unterhalten, aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt auf Gott, Stichwort Bibel erwähnt, Glaube, Religion, Kirche, dann hat man den Eindruck, als ob so ein unsichtbares Rollo herunterfällt. Und die Betreffenden sind nicht mehr ansprechbar. Kein natürliches Verhalten. Schrecklicher Preis. Aber es gibt eine Möglichkeit, frei zu werden. Ich habe in meinem Buch ausführlich darüber geschrieben und habe auch hier in meinem Buch die entsprechenden Absagegebete wörtlich niedergeschrieben. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um vielen eine Hilfe anzubieten, die belastet sind. Zauber des Aberglaubens, Belastung und Befreiung. Über Belastung, Aberglauben gibt es viele Bücher. Aber da, wo es um die Befreiung geht, Das ist das Entscheidende. Man muss wissen, wie man frei werden kann. Ich denke an eine gläubige Familie, Glaubensgeschwister, sie haben mich gerufen. Und die Schwester sagte, Bruder Hassel, du bist der Erste, der es erfährt. Ich bin gequält. Ich halte es nicht mehr lang aus. Ich habe Selbstmordgedanken. Wenn ich ein Messer liegen sehe, schneide die Pulsadern durch, jeden Tag. Es wird immer schlimmer. Ich habe Depressionen. Und da muss ich gleich dazu sagen, es gibt körperliche Depressionen, körperlich verursachte. Die kommen hier nicht in Frage. Es gibt nur die Depressionen, über die ich hier rede, die okkulten Hintergrund haben. Das wird immer schlimmer. Und ich bin überempfindlich. Ein verkehrtes Wort, ich verliere mein seelisches Gleichgewicht. Ich brauche manchmal 18 Tage, bis ich wieder normal bin. Und ein verkehrtes Wort, ich komme aus meiner Überempfindlichkeit nicht heraus. Nun, das sind Dinge, die Gott einem Menschen nicht mit auf den Lebensweg gibt. Und so habe ich die Schwester gefragt. Sag mal, Schwester, was hältst du vom Kartenlegen? Was hältst du von Horoskopen? Von Tierkreiszeichen? Und habe so eine lange Liste abgefragt. Und sie hat immer gesagt, nein, da halte ich nichts davon, da halte ich nichts davon. Ich war fertig und dachte mir, es ist ja interessant. Die Schwester hat mit den Dingen nichts zu tun. Dann sagt sie, Moment, da fällt mir ein, ich war als junges Mädchen mit meiner Freundin auf dem Jahrmarkt bei einer Wahrsagerin. Aber ich habe mir die Zukunft nicht sagen lassen, nur meine Freundin, aber ich war dabei. Ich sagte, hast du die Zustände vorher schon gehabt? Nein. Du warst dabei. Du musst bezahlen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht die Ursache sein. Ich sagte, Schwester, wir wollen uns hier nicht lang drüber unterhalten. Gibt's eine Möglichkeit, frei zu werden? Sage ich, die gibt's. Und so habe ich sie erklärt. Sie sagt nichts leichter als das. Ich werde heute noch das laute namentliche Sündenbekenntnis ablegen. Als ich sie wieder traf, hätte ich sie nicht fragen brauchen, wie geht's dir? Es ging ihr sehr schlecht. Sie sagte, es ist schlimmer als je zuvor. Sag ich, das kann ich nicht verstehen. Hast du Jesus ein lautes, namentliches, umfassendes Sündenbekenntnis abgelegt? Ja. Hast du alle deine Sünden bekannt, die dir bewusst waren? Ja, bis auf eine. Eine Sünde hast du nicht bekannt? Nein. Warum nicht? Ja, weißt du, Bruder Hassel, das ist eine unangenehme Angelegenheit. Da müsste ich mich aussöhnen, da ist mir Unrecht geschehen, das liegt schon Jahre zurück. Ich sage, Schwester, und das war dir bewusst? Ja. Und du verschweigst die eine Sünde und bist nicht bereit, dich auszusöhnen, die Vergebungskraft schenken zu lassen, dann kann der Teufel weiter seinen Preis fordern. Da gibt es in deinem Herzen ein Sündengeheimnis. Und sagte, das ist ja schrecklich. Dann bin ich nicht nur unversöhnt, dann muss ich weiter leiden. Oder Hassel, dann werde ich das in Ordnung bringen. Ich werde das auch noch Jesus bekennen und noch ein paar andere Sünden, die mir eingefallen sind. Und sie ist dann zum zweiten Mal gegangen und hat dieses Sündenbekenntnis für sich abgelegt. Ich brauche da nicht dabei sein. Ich brauche kein Zeuge sein, wenn jemand Sünden bekennt. Das ist eine Angelegenheit zwischen Gott und dem Betreffenden selbst. Und als ich sie dann wieder traf, war sie frei. Und sie sagte, vor 15 Jahren, ich denke es waren 15 Jahre oder 12 Jahre, bin ich getauft worden. Ich hatte die Zustände vor der Taufe. Jetzt werde ich erst frei. Ich war der Meinung, die Taufe befreit mich. Ich sagte, nein, wenn es okkulte Belastung ist, dann kann nur befreit werden, wie den Weg der Befreiung geht. Lautes namentliches Sündenbekenntnis, vollständige Lebensübergabe, Absage an den Teufel. Und sie wollte wissen, wie lässt sich das erklären? Ich will das hier kurz versuchen darzustellen. Nach meinem Verständnis, wenn eine junge Frau auf die Bank geht und sich ein Darlehen holt, um ein Auto zu kaufen, vielleicht 20.000 Mark, und sie bezahlt nun ab und hat 10.000 Mark abbezahlt. Und sie lernt einen jungen Mann kennen und heiratet diesen jungen Mann und nimmt einen anderen Namen an und zieht in eine andere Stadt. Die Bank wird auf die restlichen 10.000 Mark plus Zinsen nicht verzichten. Die muss weiterhin abbezahlen, bis alles abbezahlt ist. Wer die Hilfe beim Teufel gesucht hat oder wer belastet ist von Voreltern, Teufel einen Preis fordern, auch wenn er getauft ist. Der Teufel kann nicht verhindern, dass ich ewiges Leben bekomme, aber er kann dafür sorgen, dass ich abgekämpft ins Grab sinke, weil er mich quälen kann. Und es muss nicht sein. Und so sagte ich der Schwester, wenn du das gewusst hättest, wie du frei werden kannst, dann hättest du vor der Taufe schon diesen Weg der Befreiung gehen können. Freu dich, dass du ihn jetzt gegangen bist. Gebetshindernis. Hier können Gebetshindernisse vorliegen, wenn okkulte Belastung vorliegt und der Betreffende sagt, ich bin gar nicht in der Lage zu beten. Ich will von einem großen Sieg erzählen. Eine wunderbare Gemeinde, ein wunderbares Gotteshaus, eine wunderbare Orgel. Und mir war aufgefallen, die einen kamen sehr früh zum Gottesdienst, die anderen später. Die einen gingen früh nach der Predigt, die anderen gingen später. Und dann kam eines Tages der örtliche Prediger und sagte, Bruder Hase, wir haben hier 10 Familien in der Gemeinde, alle getauft, die leben seit Jahr und Tag im Unfrieden und im Streit. Dann sollten wir sie alle 10 besuchen. So kamen wir zu der ersten Schwester, die hat sich sehr gefreut, 2 Prediger, hat ihr Herz ausgeschüttet, hat uns erzählt, wie sie es gut gemeint hat und wie ihr das Wort im Mund umgedreht worden ist und wie ihr Unrecht geschehen ist und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Schwester, und jetzt lies mal Matthäus 5, Vers 23 und 24. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Und die Schwester hat laut gelesen, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfer deine Gabe. Die Schwester sagte, Brüder, wenn die Schuldigen kommen, den vergebe ich. Waren sie schon da? Nein, die waren noch nicht da. Ich sage, Schwester, davon spricht der Text gar nicht. Lies ihn doch noch einmal. Und ich erlaube mir, den Text jetzt zum zweiten Mal zu lesen. Das steht nämlich gar nicht da, dass die Schuldigen kommen sollen. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfer deine Gabe. Zweiter Kommentar, wenn die Schuldigen kommen, den vergebe ich. Sie hat den Text zum dritten Mal gelesen, dieselbe Antwort. Ich sage, Schwester, das steht hier gar nicht. Bist du schuldig oder unschuldig? Ja, sagt sie, ich habe euch doch lang und breit erklärt, dass ich unschuldig bin. Sage ich, genau den Eindruck habe ich auch, Schwester. Hier steht, wenn du, der du unschuldig bist, feststellst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dass dein Bruder also der Schuldige ist, dann musst du alles stehen und liegen lassen und hingehen und dich mit diesem Bruder oder der Schwester aussöhnen. Das kann man jetzt auf dem Band nicht hören, aber das war ihre Bewegung. Brüder, ich bin unschuldig. Ich werde doch nicht hingehen und mich aussöhnen. Ich warte, bis die Schuldigen kommen. Wir durften gehen. Der zweite Bruder, ein Immobilienmakler. Er hat uns erzählt, wie ihm Unrecht getan worden ist und was er alles erlebt hat. Und ich habe ihn gebeten, den Text zu lesen. Dieselbe Antwort, wenn die Schuldigen kommen, den vergebe ich. Waren sie schon da? Nein. Bruder, bist du unschuldig? Er sagt, das habe ich euch doch erklärt. Jesus erwartet, dass du als Unschuldiger den Anfang machst. Der Bruder war nicht sehr höflich. Er hat gesagt, hier ist die Tür, ihr könnt gehen. Ich bin unschuldig. Ich wusste am Anfang gar nicht, ich lege das Bekenntnis ab, dass das in der Seelsorge nach meinen Erfahrungswerten einer der schwersten Texte ist. Soll ich euch was sagen? Wir haben 5, 6 besucht, da fielen immer Namen. Der hat Schuld und der hat Schuld. Alle waren so unschuldig. Jeder wollte warten, bis die Schuldigen kommen. Dann dachte ich mir, wir werden die Schuldigen schon finden. Wir haben alle 10 besucht. Keiner war schuldig. Alle waren so unschuldig. Und dann habe ich verstanden, dass Jesus Christus der größte Psychologe ist, den es je gegeben hat. Der weiß, es gibt nur Unschuldige. Habt ihr schon mal einen Schuldigen getroffen? Das ist ein Kunststück. Selbst in der Politik sind sie alle unschuldig. Ein Terrorist hat zugegeben, dass er einen Polizistenmord vollbracht hat. Der hat alle Schuld auf sich genommen. Sehr ungewöhnlich. Das sind die großen Ausnahmen. Sonst gibt es nur Unschuldige. Und weil Jesus weiß, dass es nur Unschuldige gibt, sagt er, wenn du unschuldig bist und der hat Schuld, dann musst du den Anfang machen. Wenn du nicht den Anfang machst, kommt die Aussöhnung nie zustande. Jesus, der größte Psychologe, der je gelebt hat. Warum erzähle ich das? Wir kamen zu einer Glaubensschwester. Und das war der Höhepunkt. Ich habe sie auch gebeten, den Text zu lesen. Und als Kommentar hat sie etwas ganz anderes gesagt. Sie hat gesagt, Brüder, vergeben war noch nie meine Stärke. Und ich will euch was sagen. Was mir angetan worden ist, das kann ich euch gar nicht in Einzelheiten erzählen, aber in der Angelegenheit will ich gar nicht vergeben. Wir haben einen Willen. Man kann Astronauten auf den Mond schießen. Wenn die nicht eine Sache wollen, kommen die genauso wieder runter. Das ändert ihren Willen nicht. Und ich dachte im ersten Moment, jetzt kannst du einpacken, jetzt können wir gehen. Und dann hat mich der Geist Gottes an einen Bibeltext erinnert. Ich hatte solch eine Situation vorher noch nie erlebt. Aber ich freue mich, dass es einen Heiligen Geist gibt. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Ich habe die Schwester den Text lesen lassen. Und dann fragte ich, Schwester, traust du das Jesus zu, dass er dir einen neuen Willen schenken kann? Und sie sagt zu meinem Erstaunen, ja. Ich sagte, Schwester, dann sollten wir uns niederknien und beten. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Ich sage ganz kurz, ich sag's dir, was wir beten können. Wenn du einverstanden bist, knien wir uns nieder. Ich bete laut, du betest es Satz für Satz nach. Es waren nur wenige Sätze, sie war einverstanden. Herr Jesus, du kennst meine Situation. Ich brauche einen neuen Willen. Hier steht, dass du das Wollen und das Vollbringen schenken kannst. Bitte schenke mir einen neuen Willen. Ich glaube, dass du das tun kannst. Und ich danke dir im Voraus, dass du mir diesen neuen Willen geschenkt hast. Amen. Dann haben wir im Clubsessel wieder Platz genommen. Die Schwester schaut uns an und sagt, Brüder, in meinem Herzen ist eine große Veränderung vor sich gegangen. Ich will mich jetzt versöhnen. Könnt ihr nachempfinden, wie glücklich ich war? Dass Jesus in diesen wenigen Augenblicken des Gebets einen neuen Willen geschenkt hat, das kann nur der Schöpfer Gott. Wenn ich auf Nein programmiert bin, bin ich auf Nein programmiert. Aber der Schöpfer Gott kann mich innerlich umprogrammieren. Und dann sagte die Schwester, und das war ein ehrliches Bekenntnis, ich will mich aussöhnen, ich hab keine Kraft. Und da gibt es die Verheißung, Jesaja 55, Vers 7, bei Gott ist viel Vergebung. Glaubst du, Schwester, dass er dir so viel Vergebungskraft schenken kann, wie du brauchst? Da sagst du es, glaube ich. Schwester, worum würdest du denn Gott bitten wollen? Und sie hatte Anliegen. Ich brauche Vergebungskraft. Ich kann nicht vergessen. Das wühlt mich jeden Tag auf, wenn ich dran denke. Ich kann die Menschen nicht lieben. Ich brauche Gottes Liebe. Und ich stecke voll unguter Gefühle, voller Enttäuschung. Und dann kann man die Verheißung in Anspruch nehmen. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und die Schwester sagte, Bruder, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Darf ich es dir vorbeten? Und wir haben es niedergekniet. Und ich werde nie vergessen. Wir haben Amen gesagt. Und ich habe Gott nochmal extra gedankt. Wir haben Platz genommen. Und die Schwester sagt, für mich ist die Angelegenheit erledigt. Ich werde telefonieren, ich werde Briefe schreiben, ich werde persönlich hingehen, ich söhne mich aus. Der Jesus hat mir einen großen Sieg geschenkt und ich bin ihm so dankbar. Und sie meinte, Brüder, habt ihr noch eine halbe Stunde Zeit? Mein Mann, Fabriksinhaber, der lässt alles stehen und liegen. Den bewegt es mehr als mich. Wenn der weiß, dass ihr da seid, der kommt sofort. Wir haben uns Zeit genommen. Der Mann kam. Er hat so Viertelstunde, 20 Minuten erzählt. Dann sagt er zu seiner Frau, Liebling, das bewegt dich mehr als mich. Du schweigst, du sagst nicht einmal zu was. Er sagt, sie weißt du, ich habe gebetet. Ich werde mich aussöhnen. Für mich die Angelegenheit erledigt. Ich dachte, der Mann sinkt leichen blass vom Stuhl. Du willst dich aussöhnen, das gibt's ja nicht. Doch, ich habe gebetet und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du auch betest, dann wird Jesus dir denselben Sieg schenken. Es war ein langes Gespräch, aber der Bruder war nicht bereit zum Gebet. Er sagt, welch eine Zumutung. Ich bin so lange in der Gemeinde, ich bin gläubig, war Gemeindeältester und jetzt soll ich beten und soll laut beten in der Angelegenheit, als ob ich nicht selber beten könnte. Und ich sagte, Bruder, es war nur ein Vorschlag, wir wollten es einfach praktizieren, wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, selbstverständlich, du darfst beten. Und der Bruder hat gebetet, aber nicht das Verheißungsgebet. Er hat dieselben Empfindungen nach dem Gebet wie vorher. Und seiner Frau war geholfen. Ich erzähle das. Vielleicht hast du auch eine Lieblingssünde. Du weißt, dass es verkehrt ist. Dein Verstand sagt dir, es ist eine Sünde und das Gefühl ist da und sagt, es ist doch schön. Vielleicht gibt es ein anderes Problem. Und du musst dir eingestehen, ich habe gar nicht den Willen, nach dem Verheißungsgebet zu beten, dann kannst du das vorschalten und kannst sagen, lieber Gott, ich habe gar nicht den Willen. Schenk du mir jetzt den Gotteswillen. Ich glaube, dass du das tun kannst. Denn in der Bibel steht, Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Bitte schenk mir jetzt diesen neuen Willen, den ich brauche, damit ich deine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ich glaube, dass du es tun kannst. Und ich danke dir dafür, dass du mir diesen Willen geschenkt hast. Dann wird Gott dir dieses Gebet sofort erhören. Und du hast einen neuen Willen. Und dann kannst du nach dem anderen System beten, entschuldigt den Ausdruck System, nach diesem Verheißungsgebet und kannst die Siege Gottes in Anspruch nehmen. Ich freue mich, dass ich es mit einem großen Gott zu tun habe, der sich in meinem Leben auch um, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten kümmert. Es ist für ihn keine Belästigung. Er ist gerne bereit, mir zu helfen. Dafür danke ich ihm. Und ich habe die Dinge hier erzählt, zur Ehre Gottes, weil sie seinen Namen verherrlichen. Amen. Ja, es ist schwierig, so abrupt Fragen zu beantworten, aber es soll Gelegenheit gegeben sein. Vom ersten Thema an, das Gespräch mit Jesus über den Tisch, über das zweite Thema, Verheißungsgebet, als wir über das Prinzip ausführlich gesprochen haben, heute Morgen Glaubensheilung im 20. Jahrhundert, heute Abend eine entsprechende Frage zu stellen. Und wer fragen will, darf die Hand heben. Bitte schön. Ich werde die Fragen dann laut wiederholen, wenn es nicht für alle verständlich ist. Bitte.
Du hast vorhin ein Beispiel erwähnt, dass du schon für ein Telefongespräch gedankt hast. Ich frage das nochmal genau. Dass er schon angerufen hat.
Das Prinzip habe ich in meinem anderen Gebetsvortrag erläutert. Das Siegesgeheimnis eines Verheißungsgebetes liegt nicht darin, dass ich hinterher danke, wenn es schon in Erfüllung gegangen ist. Da brauche ich ja keinen Glauben dazu. Mein Glaube beweist sich, wenn ich danke, bevor ich die Erhörung erlebt habe.
Dass Gott mich schon gehört hat. Aber ich kann doch nicht sagen, er hat schon angerufen, wenn es gar nicht wahr ist.
Das ist das Problem, natürlich. Wir bedanken uns ja im täglichen Leben auch. Ich habe das Beispiel gebracht, ich weiß nicht, ob du den Abend gehört hast, von der Schwester, die mir einen Brief geschrieben hat, und sie schrieb unten drunter: Lieber Bruder Hasel, ich danke dir jetzt schon dafür, dass du mir so schnell Antwort gegeben hast. Und ich habe den Brief gerade erst bekommen. Und sie hat sich schon bedankt, dass ich geantwortet habe. Das ist dasselbe Prinzip. Man kann die Kassette abhören. Ich will das hier nicht in Einzelheiten nochmal erklären, weil sicherlich noch andere Fragen da sind. Bitte schön.
Ich glaube, ich verstehe die Schwester schon. Gott hätte ja auch andere Möglichkeiten zu verhindern, dass dieser Mann eben jetzt diesen Weg so lange gefahren ist. Ja?
Ja.
Nur durch deine Mami.
Gut, ich habe es mal auf dem Weg probiert. Gut, ich habe also den Weg probiert. Ich meine, es gibt besondere Situationen. Ich habe nicht die Zeit. Wurde einem Prediger das Auto gestohlen. Wir hätten das Auto dringend gebraucht, um Gäste abzuholen. Wir haben gebetet. Sabbatabend. Dann Sonntag um 11 Uhr. Oder Sonntag früh schon kam der Anruf von Hannover: Wir haben Ihr Auto gefunden, Sie können es abholen. Das ist eine Geschichte für sich. Wir haben auch nach dem Verheißungsgebet gebetet. Bitte.
Also das Glaubegebet ist ja gut. Aber es steht aber auch geschrieben: Gehe in das Kämmerlein, um das Verborgene zu sagen.
Ja, wenn ich mit Jesus das Gespräch pflege über den Tisch, sage ich ihm das Verborgene. Dann sage ich ihm, dass ich schlechter Laune bin. Dann sage ich ihm alles, was mein Herz bewegt, so wie der Hiob auch alles ausgesprochen hat, sogar niedergeschrieben. Wir haben heute zwei Kapitel studiert. Es war so ein ehrliches Bekenntnis, wie es in ihm aussieht. Da war nicht alles auf Hosen gebettet. Noch eine Frage? Bitte schön.
Gibt es da so eine Art Selbstprüfungsinstanz bei diesem Vorgebet? Denn es könnte ja sein, dass ich Gott damit eigentlich so eine Art Zugfahren bringen möchte, wenn ich das schon im Voraus danke.
Das kommt jetzt darauf an, welche Gottesvorstellung ich habe. Man kann das jetzt nicht mit einem Automaten vergleichen, wo ich 5 Mark reinstecke und unten ziehe ich dann was raus. So ein Automatengebet ist es nicht. Sondern es geht Punkt 1 darum, ob ich die Vorstellung habe und das Wissen habe und den Glauben habe, dass Gott mir wirklich in meinen persönlichen Anliegen helfen will und helfen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Freude hat, dass einer jahrzehntelang von einem Ärger in den anderen fällt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott Freude dran hat, wenn es ein ehrlicher Zweifler ist. Ich habe das Beispiel erwähnt, dass er jahrzehntelang mit seinen Zweifeln herumläuft. Ich bin der Meinung, dass Gott viel lieber Glaubenskraft schenkt und kindliches Vertrauen und diese negativen Empfindungen wegnimmt. Da bringe ich nicht Gott in Zugzwang, der ist sowieso bereit zu helfen. Nur auf dem Weg kann ich mir diese Erhörung bei Gott abholen. Nächste Frage, bitte.
Muss ich zu jeder Bitte auch einen Bibeltext wissen?
Das ist wichtig. Wenn Gott etwas verspricht, kann er es halten. Und das ist entscheidend, dass ich die Bibel so gut kenne, dass ich für entsprechende Situationen eine entsprechende Verheißung habe. Und ich habe mir erst gestern wieder bei einem Bibeltext ein V hingeschrieben. Ich habe bei weitem noch nicht alle Verheißungen angekreuzt, aber ich weiß, ich könnte in Situationen kommen, da könnte ich das eine oder das andere gebrauchen. Und wenn ich es dann gebrauche, hier steht's, lieber Gott, ich nehme dich beim Wort. Im Übrigen, ich werde darüber morgen Abend noch mehr sprechen. Das ist auch ein außerordentlich wichtiges Thema. Wie erkenne ich den persönlichen Willen Gottes für mich? Gott hat für jeden einen persönlichen Willen. Und er will mich den guten Weg führen. und er will mich vor Fehlschlägen und Fehlern bewahren. Er will nicht, dass ich erst da reinfalle und was verkehrt mache, um dann hinterher zu beten, dass ich es richtig machen kann. Er will, dass ich es gleich von vornherein richtig mache. Und wir haben alle Entscheidungen zu treffen. Große Entscheidungen, kleine Entscheidungen. Stell dir vor, du überlegst dir, bist veranlasst, aufgrund deiner körperlichen Gesundheit ins Altersheim zu gehen oder ins Pflegeheim. Jetzt werden dir 5 gute Angebote gemacht. Du kannst hier nur in ein Heim gehen. Wie kannst du jetzt als Außenstehender restlos beurteilen, welches Heim für dich das Beste ist? Da gibt es bestimmte Kriterien. Wie viel kostet das und wie viel kostet das? Und das ist ein bisschen näher und da bin ich ein bisschen weiter von den Kindern weg. Aber es kommt ja auch auf die Heimatmosphäre an. Jetzt kann ich mich von Gott beraten lassen. Oder ich will einen Beruf ergreifen. Oder ich bin arbeitslos geworden. Und mir werden 3, 4 Stellen angeboten. Ich kann nur bei einer Stelle anfangen. Und überall hätte ich Sabbat frei. Und überall würde ich dasselbe verdienen. Aber für eine muss ich mich entscheiden. Welche soll es denn jetzt sein? Und ich will das jetzt schon erwähnen, damit niemand den Eindruck hat, dass das meine Idee wäre. Wir haben hier eine Aussage in Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Das ist eine der entscheidenden Aussagen in diesem Zusammenhang. Aber das ist das Thema von morgen Abend. Ich will nur die Verheißung hier schon lesen. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Göttliche Weisheit. Er will mich vor Fehlern bewahren. Er will, dass ich richtige Entscheidungen treffen kann. Jetzt darf ich ihn drum bitten. Das tut er gern. Ich praktiziere das so. Ich kenne viele andere, die das so praktizieren. Bitte schön. Ja?
Kann Gott auch das Unterbewusstsein freimachen von Einflüssen, die lange zurückfließen?
Das ist eine gute Frage. Kann Gott auch das Unterbewusstsein reinigen? Der Schöpfer Gott kann das. Folgendes Erlebnis. Ein junger Herr besucht meine Abendvorträge und trifft eine Entscheidung für Jesus und übergibt sein Leben Jesus. Und als ich ihn in seiner Wohnung besuche, sagt er mir, ich bin der größte Heuchler, der auf Gottes Erdboden herumläuft. Und solch ein Bekenntnis kommt nicht sehr oft, so spontan und so ehrlich. Und er sagte, ich halte immer schöne Reden und führe viele Gespräche auf höherer Ebene, aber ich habe solche Stapel an Pornomagazinen. Und meine Fantasie ist total vergiftet. Mir fallen immer die Bilder ein, die Darstellungen. Und es verfolgt mich Tag und Nacht. Ich wünschte, ich hätte diese Dinge nie in die Hand bekommen. Das hat sich mir eingeprägt. Und jetzt will ich Jesus nachfolgen. Der Mann hat 2 Dinge gemacht. Der hat 3 große Koffer gepackt und hat die Pornomagazine auf den Müllhaufen gebracht und hat sie dort angezündet. Damals durfte man das noch. Er sagte, ich will nicht, dass es irgendjemandem in die Hände fällt. Und dann sagte Gott muss meine Fantasie reinigen. Das belastet mich. Und so haben wir zusammen gebetet. Und ich habe ihm das Verheißungsgebet erklärt. Und habe ihn gefragt, traust du das Gott zu, dass er dir deine Fantasie reinigen kann, dass er dich freimachen kann von diesen bildhaften Vorstellungen, die sich dir so eingeprägt haben? Er sagt, das traue ich ihm zu. Und so haben wir die Verheißung genommen, wenn der Sohn freimacht, die macht er recht frei. Herr Jesus, reinige mich. Du weißt, was alles dazugehört. Ich glaube, dass du das tun kannst. Ich bitte dich, tu das jetzt. Und ich danke dir dafür, dass du meine Fantasie gereinigt hast. Ja, dann hat er noch ein Problem gehabt mit der Selbstbefriedigung. Ich meine, da greift eins ins andere, wenn die Fantasie angeregt ist. Und so haben wir auch darüber gebetet. Nun, ich kann zur Ehre Gottes bezeugen, dass er frei ist, auch heute noch. Er hat dann später geheiratet und Ich wollte wissen, ja, wie war das mit dem zweiten Teil? Dann sagt er, ja, Gott hat also meinen Geschlechtstrieb versiegelt. Ich habe kein Problem mehr. Er ist glücklich verheiratet. Ich sage es normal. Er braucht keine Selbstbefriedigung treiben. Fantasie ist gereinigt. Gott kann das Unterbewusstsein ändern. Keiner bringt das fertig. Alles, was wir sehen, hören, erleben, ist im Unterbewusstsein gespeichert. Gott kann eingreifen. Weitere Frage? Bitte schön.
Wenn man sagt, es ist so unangenehme Situation, man ist unterwegs, so habe ich es schon erlebt, und sind da zwei erwachsene Männer und sie wollen sich also wirklich schlagen, das heißt, sie denken aufeinander, etwas aneinander und wie kann man denn da besser reagieren oder das Gebet formulieren, dass es nicht dazu kommt?
So eine Situation war ich noch nicht. Ich war nur in einer Situation, wo ein Betrunkener im Straßengraben lag. Und ich habe angehalten. Und ich wollte ihn rausziehen. Und wollte ihm helfen. Er war noch nicht total betrunken. Er hat gesagt, den größten Gefallen, was du mir machen kannst, lass mich liegen. Und er hat sich gewehrt. Er wollte liegen bleiben. Mir blieb nichts anderes übrig. Ein Stück weiter gefahren, kamen einige, sagt, da liegt jemand betrunken im Straßengraben. Oh, da müssen wir uns drum kümmern. Ja, ich war schon da. Er will liegen bleiben. Vielleicht können Sie es besser. Gut, in solch einer Situation war ich noch nicht. Ich wüsste also im Moment nicht, welche Verheißung ich hier in Anspruch nehmen würde. Da müsste ich Gott um Weisheit bitten. Die Frage kann ich so direkt nicht beantworten. Noch eine Frage? Ich denke, wir hatten ausreichend Zeit. Wir hatten Zeit zum Nachdenken. Da meldet sich noch jemand.
Meine gerade zu diesen Bibelstellen, nicht jeder hat so ein Gedächtnis, dass er sich all diese Bibelstellen so merkt. Wenn wir eben Gott auch so vornehmen, dass wir sagen, Herr, du bist die Liebe und du willst, dass nicht gestritten wird und so weiter, dann glaube ich doch, dass das dieselbe Wirkung haben kann, oder nicht?
Also mir haben schon viele gesagt, weißt du, ich habe genauso gebetet wie du, aber es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe dann gefragt, und welche Verheißung hast du genommen? Ich habe keine genommen. Ich habe einfach so gebetet. Ich nehme immer eine Verheißung. Wenn ich die Bibel nicht direkt aufschlagen kann, dass ich vielleicht keine Bibel dabei habe, dann erinnere ich mich im Geist an die Verheißungen. Und es ist kein Fehler, wenn man sich solche Versprechen Gottes einprägt, dass sie einem bleiben. Und dann sage ich, hier steht es, lieber Gott, dass die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz, ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Ich glaube das, ich brauche deine Gottesliebe, erfüll mich jetzt und ich danke dir dafür, dass du mir diese Liebe geschenkt hast. Also ich bete immer nach einer Verheißung. Entweder schlage ich die Bibel auf oder ich sage es auswendig. Man braucht nicht 3875 Verheißungen auswendig kennen. Aber man kann so ein Dutzend vielleicht haben. Das ist ja nicht allzu viel. Wir haben ja früher viel längere Gedichte auswendig gelernt. Warum sollen wir uns nicht mal intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen? Ich denke, wir machen hier Schluss. Ich freue mich jetzt schon auf den Abend morgen. Ein unwahrscheinlich wichtiges Thema. Ich stelle dir eine Frage, darfst darüber nachdenken. Wenn du dir eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank kaufst, fragst du da Gott? Wenn du dir ein Auto kaufst, fragst du da Gott? Ich frage ihn. Meine Frau und ich, wir fragen ihn. Wir lassen uns von Gott beraten. Ich werde euch morgen Abend erzählen, was man da für fantastische Erfahrungen macht. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so groß ist, dass er sich auch um diese Kleinigkeiten kümmert. Und Gott will mich vor Schaden bewahren. Er meint es gut, er hat Gedanken des Friedens mit uns. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Wenn sich also jemand hinten dieses Blatt mitnehmen will, Befreiung von okkulter Belastung, da stehen die drei Dinge in Kürze drauf, aber nicht in Einzelheiten. Dann darf er sich gerne bedienen. Wenn jemand das Blatt mitnehmen will, Gottes Siegel liegen für dich bereit, dann darf er das ebenfalls gerne tun. Wir wollen jetzt noch mit einem Lied, mit einem Gebet diesen Abend beenden. Großer Gott, du bist ein guter Gott. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Arm nicht zu kurz ist, um uns zu helfen. Ich bitte dich heute Abend, wenn wir in deinem Wort lesen und eine Verheißung finden, dann lass sie uns in unserem Gedächtnis eingeprägt sein und erinnere uns durch deinen guten Gottesgeist, wenn wir in eine entsprechende Situation kommen, dass wir dich beim Wort nehmen können. Ich danke dir, dass wir dich nicht belästigen. Ich danke dir, dass wir dich nicht mühsam veranlassen müssen, uns helfen zu wollen. Du willst uns helfen. Und jetzt bitte ich dich für uns alle, stärke uns den Glauben. Herr Jesus, du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir glauben, wir vertrauen darauf, dass du das wahrmachen kannst, dass du uns mehr Glaubenskraft schenken kannst. Bitte erfülle dieses Gebet jetzt, erhöre es, und ich danke dir, dass du uns diese Glaubenskraft gegeben hast. Begleite uns auf dem Heimweg. Lass uns morgen Abend wohlbehalten wieder hierher kommen. Und lass uns mit dem, was wir hören, frohe, glückliche, dankbare Gotteskinder sein. Amen.